Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite, wie jede Woche, Steffen Pasler, Rechtsanwalt bei den ET-Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich.
Ja, wir haben wieder einiges mitgebracht, vor allem aus dem Bereich Aktuelles gibt es etwas zu berichten. Es geht um Angriffe, und zwar jetzt elektronische Angriffe, vor allem diejenigen, die sich so im Microsoft 365-Grad-Umfeld bewegen. Da kann man sogenannte SharePoints aufsetzen. Und wenn man so eine SharePoint-Einladung bekommt, dann kann man da draufklicken und ist dann eben auf einem geteilten Punkt, wo man dann zusammen Dinge bearbeiten oder angucken kann. Jetzt gibt es schlechte Menschen, die diese SharePoints so aufsetzen und aussehen, wie als ob sie so legitim wären. Wenn ich dann da draufklicke, muss ich mich plötzlich anmelden, ja, mit meinem Nutzernamen und meinem Passwort. Und dabei werde ich natürlich auf eine Seite der Angreifer umgeleitet und die fischen dann eben Kennwort und Passwort ab und versuchen dann an meine E-Mails und sonstigen Informationen auf dem Laptop dann ranzukommen. Also nur als Hinweis, passen Sie da bitte auf, wenn Sie solche SharePoint-Einladungen bekommen. Das sieht raffiniert gut aus. Man muss dann auch immer in die URL, also oben in die Webadresse gucken, ob sich da irgendwas verändert und ob man dann noch im sicheren Bereich ist. Und dann ansonsten im Zweifel nochmal den Einladenden anfragen, ob der denn einen wirklich eingeladen hat. Und bitte bei Zweifeln nicht Kennwort und Passwort dann einfach eingeben. Ja, kommen wir zu schöneren Sachen der Altersvorsorge. Das Bundeszentralamt für Steuern hat eine aktualisierte Liste der zertifizierten Altersvorsorgeprodukte rausgegeben. Sie werden es wissen, seit einiger Zeit muss das Bundeszentralamt für Steuern die entsprechenden Altersvorsorgeprodukte Anbieter dann eben zertifizieren. Die müssen bestimmte Anforderungen erfüllen und Unterlagen ausfüllen. Und erst wenn man das gemacht hat, dann gibt es die entsprechende Zertifizierung und dann kann ich damit auch auf den Markt gehen. Wie gesagt, da gibt es jetzt eine Aktualisierung. Was auch aktualisiert ist, ist von der Deutschen Rentenversicherung, Bund. Die hat mal ihre ganzen Informationen zur sozialversicherungsrechtlichen Prüfung zusammengefasst in der sogenannten Broschüre Prüfung von A bis Z. Und da findet sich also alles, wenn ich sozialversicherungsrechtlich geprüft werde, wie das Vorgehen ist und, kann ich da also auf der Seite der DRV nachlesen. Ansonsten hat das BMF am 3.3. einen Referentenentwurf zu einem Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz herausgebracht. Da geht es darum, dass der Zoll gestärkt werden soll, vor allem technisch als auch dann natürlich personell später noch. Man hat gemerkt, dass beim Zoll, dass wie in so einem Flaschenhals die ganzen Geldwäschethemen hängen bleiben und dass der Zoll nicht hinterherkommt, entsprechende Geldwäscheprüfungen durchzuführen und eben dann entsprechenden die Gauner dann auch dingfest zu machen. Das soll jetzt eben durch dieses Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz geändert werden. Und dann drücken wir mal die Daumen, dass das auch tatsächlich funktioniert. Nächster Punkt, nur kurzer Hinweis auf ein Verfahren beim Thüringer OLG. Die haben am 2. März entschieden, dass der Meta-Konzern Schadensersatz an einen Nutzer zahlen muss. Sie kennen wahrscheinlich den Meta-Konzern vor allem von seinem Produkt Facebook. Da kann ich mich anmelden, das ist auch alles kostenlos. Und ich glaube, dem einen oder anderen ist auch klar, wenn ich da irgendwelche Sachen eingebe, dann liest dann auch Meta irgendwie mit und die bilden sich dann schon irgendwie auch ein Bild über uns. Was viele nicht wissen, ist, dass es entsprechende Tools auch gibt, dann in den Meta-Anwendungen, die sich auf unseren Rechnern installieren. Und wenn wir dann die entsprechenden Facebook-Seiten und was wir so da haben vom Meta-Konzern zumachen, spionieren uns diese Tools weiterhin aus und schicken dann Daten zum Meta-Konzern. Das fand das Thüringer OLG nicht ganz so gut und da es hier um sensible Daten ging, wurde der Meta-Konzern zum Schadensersatz von 3.000 Euro verurteilt. Heißt für uns alle, wir müssen natürlich aufpassen, was wir uns für Produkte dann so raufladen und dass es eben sein kann, dass wir dann eben die ganze Zeit ausspioniert werden. Ansonsten, der Meta-Konzern hat hier noch die Möglichkeit der Revision zum BGH und ich kann eigentlich nur hoffen für uns alle als Nutzer, dass der BGH das genauso sieht wie das OLG in Jena. Dann als nächster Punkt für diejenigen, die die Steuerberaterprüfung machen wollen. Hier gibt es jetzt schon seit längerer Zeit zwischen den berufsständischen Kammern als auch dem Bundesfinanzministerium alle möglichen Gespräche, wie man denn die Steuerberaterprüfung besser machen kann, kann man tatsächlich sagen. Zwei Punkte, die da besprochen werden, sind, dass es nicht dabei bleiben soll, dass man nur einmal die Prüfung machen kann und dann noch zwei Wiederholungsmöglichkeiten hat, sondern diese Wiederholungsmöglichkeiten sollen unbegrenzt sein. Plus, eine andere Sache, die ich gar nicht so schlecht finde, ist, wenn ich erstmal eine Klausur bestanden habe, dann ist die praktisch eingeloggt, die kann ich mitnehmen, die ist gesichert für die nächsten 4 Jahre. Heißt für mich also, ich kann, wenn ich dann eine Prüfung bestanden habe, die dann erstmal absichern und dann mich auf die nächste Prüfung konzentrieren. Das klingt gut. Die Finanzverwaltung muss da aber noch mitmachen. Die Finanzverwaltung hat schon gesagt, das sind erstmal vorläufige Gespräche. Die müssen das dann vor allem auch alles umsetzen. Und wenn da etwas kommen sollte, dann kommt das frühestens im Jahre 2028. Dann als nächstes, was bei uns in der Praxis bisher aufgefallen ist, bei Betriebsprüfungen, es werden immer mehr Verrechnungspreisdokumentationen von der Finanzverwaltung angefordert. Nochmal so zum Hintergrund, gerade wenn ich grenzüberschreitende Themen habe und hier im Inland als auch im Ausland eine Beziehung besteht, also weil zum Beispiel eine Gesellschaft von mir im Ausland Dinge über Dienstleistungen oder dergleichen erbringt, dann ist die mir nahestehend und wenn es dann eben Transaktionen zwischen dem Inland und dem Ausland gibt, dann muss eine Verrechnungspreisdokumentation her, in der aufgezeichnet ist, was denn die Abrechnungsbasis zwischen den unterschiedlichen Gesellschaften ist. In der Zwischenzeit ist es so, wenn die Finanzverwaltung das anfragt, muss ich innerhalb von 30 Tagen diese Verrechnungspreisdokumentation vorlegen und die muss auch gut und nachvollziehbar sein. Also, da 30 Tage meistens für die Erstellung nicht reichen, große Empfehlung, wenn es eben grenzüberschreitender Sachverhalte mit nahestehenden Personen gibt, dann bitte gleich eine Verrechnungspreisdokumentation aufsetzen und dann ist man da auf der sicheren Seite. Ansonsten, nächster Punkt, Hinweis, die Renten werden nun tatsächlich final zum 1.7.2026 um 4,24% steigen. Das war ja schon angekündigt, ist jetzt aber dann final. Die mir liebste Behörde, das Landesamt für die Bekämpfung der Finanzkriminalität in NRW, hat letzte Woche dann auch nochmal auf eine kriminelle Aktion gewiesen, die sie jetzt nun aufgedeckt haben in Zusammenarbeit mit anderen europäischen Behörden. Da geht es natürlich mal wieder um ein Umsatzsteuerkarussell. Diesmal war es so, dass hochwertige Pkw, also vor allem Ferraris, Lamborghinis und dergleichen, hier in Deutschland gekauft worden sind. Dafür hatte man einen Vorsteuerabzug, den man sich dann eben vom deutschen Finanzamt auch hat erstatten lassen. Und dann wurden diese Pkw über eine innergemeinschaftliche Lieferung ins europäische Ausland geliefert, die nicht der Umsatzsteuer unterliegt. Ja, und dann waren es natürlich alle Scheinfirmen, die da existiert haben und die Menschen verschwanden. Es ging hier insgesamt um ein Transaktionsvolumen von 1 Milliarde Euro und allein ein Autohändler hat in Deutschland einen Schaden von 37 Millionen Steuerausfall produziert. Den scheint man jetzt aber geschnappt zu haben, sodass also da die Strafverfolgung effektiv war. Und auch die bösen Buben müssen jetzt damit rechnen, dass europaweit dann die Behörden miteinander arbeiten. Und als letztes aus dem Bereich Aktuelles ein Hinweis auf EuGH-Urteile vom 5. März 2026, unter anderem zum Aktenzeichen C409 aus 24. Das ist ein Verfahren, das vom BfH vorgelegt worden ist. Es ging um Hotels und die umsatzsteuerliche Behandlung der ganzen Leistungen, die Hotels erbringen. Das kurzfristige Übernachten, das ist unterfällt der ermäßigten Besteuerung mit 7% nach § 12 Nummer 11 Satz 1. Aber der Satz 2 sagt dann, die Nebenleistungen zu der kurzfristigen Übernachtung, die unterliegen der regulären Steuer von 19%. Und genau dieser Satz 2 ist jetzt also dem EuGH vorgelegt worden vom BfH mit der Frage, ob der denn europarechtskonform ist. Weil ich habe ja im Hotel dann schon ein bisschen mehr als nur Übernachtung. In den Fällen ging es darum, ich hatte einen Parkplatz, den ich extra bezahlt habe. Es gab ein Frühstück, das extra bezahlt wurde. Ich habe Wi-Fi, es gab ein Fitnessstudio und, und. Und da war dann eben die Frage, diese Nebenleistung, da liegen die den 7% oder eben nach diesem Paragraph 12 Nummer 11 Satz 2 den 19%. Und der EuGH hat jetzt erstmal gesagt, das Ganze ist europarechtskonform, also dieser Satz 2, dass Nebenleistungen den 19% unterliegen können. Jetzt geht das Verfahren wieder an den BFH zurück und jetzt muss der BFH für die konkreten Fälle entscheiden, wie denn die Umsatzbesteuerung vorzunehmen ist. So, jetzt kommen wir zu den aktuellen Urteilen der Woche. Und da habe ich nochmal zwei mitgebracht. Einmal vom Bundesfinanzhof. Da ging es um einen gemeinnützigen Verein, in dem Fall tatsächlich einen Sportverein. Und der Sportverein hat wie so viele Vereine erstmal natürlich viele kleine Kinder, die da irgendwie Fußball gespielt haben und dergleichen. Und eine erste Herrenmannschaft. Und die war also so ein echter wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Also außerhalb des ideellen Bereiches. Der Verein, der wollte einen Sportplatz bauen und freute sich natürlich bei den hohen Kosten darauf, jetzt aus dem Bau des Sportplatzes die Vorsteuer ziehen zu können. Und darum ging es jetzt, kann ich die Vorsteuer ziehen? Das geht aber natürlich nur, wenn das Ganze nicht im ideellen Bereich sich abspielt. Und jetzt können wir alle mal raten, wo die Finanzverwaltung das ansiedeln möchte. Die Finanzverwaltung, die sieht grundsätzlich von gemeinnützigen Vereinen erstmal die Leistung und damit auch die Gegenleistung der Mitglieder, nämlich die Mitgliedsbeiträge. Alles im ideellen Bereich ist für die alles nicht umsatzsteuerbar. Die nennen das Ganze dann auch echte Mitgliedsbeiträge und im Gegensatz zu unechten Mitgliedsbeiträgen, die dann für gesonderte Dienstleistungen des Vereins erbracht werden. Der BFH sieht das ganz anders. Für den sind grundsätzlich alle Leistungen des Sportvereins umsatzsteuerbar und dann, wenn es keine Befreiung gibt, dann auch umsatzsteuerpflichtig. Da haben wir also einen großen Widerspruch und der BFH war jetzt ein bisschen sauer und hat in dem Urteil der Finanzverwaltung gesagt, seit 15 Jahren sagen wir, es ist immer anders, als ihr es in euren Verwaltungsanweisungen entscheidet oder eben hier auch in der Praxis entscheidet, liebe Finanzverwaltung. Bitte ändert eure Praxis endlich und auch der EuGH ist auf unserer Seite des BFHs und auch gegen die Ansicht der Finanzverwaltung. Da müssen wir also mal schauen, ob es jetzt endlich dann auch eine Drehung der Finanzverwaltung am Ende das dazu führt und die dann ihre Ansicht ändern. In der Praxis ist dann nur die Problematik, wir werden dann deutlich mehr aufzeichnen müssen, was fällt in den ideellen Bereich, was fällt in den Zweckbetrieb, was fällt in die Vermögensverwaltung, was fällt in den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Also es wird deutlich aufwendiger für die Vereine, wenn man dann der Finanzgerichtsrechtsprechung folgen sollte. Das ist das Urteil des BFH vom 13. November 2025 zum Aktenzeichen Römisch 5 R 4 aus 23. Ja, und dann noch was Kurzes für unsere Steuerberaterkollegen. Wenn man sich als Steuerberater seine eigene Einkommensteuer erstellt, dann ist immer wieder die Frage, wie lange habe ich denn Zeit eigentlich für die Abgabe meiner Steuererklärung? Und wenn ich das für mich selber mache, dann unterfalle ich der ganz normalen Frist wie jeder andere Steuerpflichtige, der seine Steuererklärung abgibt. Es gibt hier nicht das sogenannte Beraterprivileg aus § 149 Absatz 3 Abgabenordnung, wo ich eben eine bisschen längere Abgabefrist habe. Jetzt war also ein Steuerberaterkollege so schlau und dachte sich, okay, ich mache das nicht selber, sondern ich beauftrage meine eigene Kanzlei, meine Einkommensteuer zu erstellen. Und da sollte es ja eigentlich so sein, wie beim fremden Dritten, wenn der zu einer Kanzlei ankommt, dann gibt es die verlängerten Abgabefristen. Das niedersächsische FG hat jetzt aber gesagt, nö, wenn du deine Steuerberatungsgesellschaft, in dem Fall sogar eine GmbH, ja, beauftragst, an der du dann auch noch zu 100% selbst beteiligt bist, dann ist das für uns so eine Art Umgehungstatbestand und es gibt keine verlängerten Abgabefristen. Um ehrlich zu sein, ich verstehe das nicht so ganz, wo du da das niedersächsische FG herkommt. Passt eigentlich nicht von der Systematik. Vielleicht geht man zum BFH. Falls das so sein sollte, werden wir darüber berichten. Aber erstmal hat das niedersächsische FG hier das Beraterprivileg abgelehnt. Das war das Urteil vom 10. Dezember 2025, Aktenzeichen 3K 203 aus 25. Und jetzt hast du uns noch zwei schöne Urteile mitgebracht, lieber Steffen.
Genau, und zwar beide aus dem Bereich Arbeitsrecht. In dem ersten Fall stritten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer über eine fristlose Kündigung, die der Arbeitgeber ausgesprochen hat. Trotzdem hat er die Vergütung weitergezahlt und die wollte er nun wieder haben. Im Arbeitsvertrag hatten die Parteien geregelt, dass im Falle der Ablehnung durch die Gegenseite die Ansprüche innerhalb von 3 Monaten einzuklagen sind, sonst erlöschen sie. Nichts Ungewöhnliches, diese Ausschlussfristen, auch die zweistufigen Ausschlussfristen, haben wir relativ häufig in den Arbeitsverträgen. Ja, dann hat der Arbeitgeber auch seinen irrtümlich gezahlten Lohn dann im Wege einer Wiederklage geltend gemacht. Das Arbeitsgericht hat diese Wiederklage als unzulässig abgewiesen und der Kündigungsschutzklage stattgegeben. Die hat er dann aber trotzdem keinen Bestand, weil im LAG-Verfahren hat das Berufungsgericht dann die Kündigungsschutzklage zurückgewiesen. Das Arbeitsverhältnis endete also durch die fristlose Kündigung. Da erinnerte sich der Arbeitgeber daran, dass er ja zunächst unzulässig die Vergütung zurückverlangt hat und hat eine neue Klage aufgesetzt, was ja durchaus möglich ist, weil durch die unzulässige Zurückweisung ja keine Sachentscheidung getroffen ist. Ja, aber er hatte beim LAG schließlich dann auch keinen Erfolg, weil das LAG sagte zwar, ja, es ist wohl richtig, dass er die zweite Stufe zunächst gehalten hat mit der unzulässigen Wiederklage. Allerdings musste der Beklagte nach 13 Monaten nicht mehr damit rechnen, dass er erneut klagen wird. Und ja, und hat hier also die Klage abgewiesen. Das war das Urteil des Landesarbeitsgerichts Baden-Württemberg vom 28. Januar 2026 zum Aktenzeichen 4 SA 41 aus 25. Ja, und dann nochmal zum Arbeitsrecht. Wie gesagt, da geht es um die Rufbereitschaft. Hier gibt es einen Tarifvertrag. Wir sind im medizinischen Bereich. In dem Tarifvertrag war lediglich geregelt, dass der Arbeitnehmer innerhalb von 30 Minuten seine Arbeit aufnehmen muss. Der Arbeitgeber hat das konkretisiert und in einer Dienstanweisung festgelegt, dass diese Aufnahme der Arbeit beim Patienten erfolgen muss, also am Patienten. Dagegen hat ein Arzt geklagt und hat gesagt, ich kann doch gar nicht über diese 30 Minuten dann komplett selbst verfügen, weil eine Reihe von Tätigkeiten, Bedienen der Zeiterfassung, Abholen der OP-Wäsche, Umkleiden, Desinfektion, das sind alles Dinge, auf die habe ich keinen Einfluss. Man hat das gemessen und dann am Ende herausgestellt, es ist tatsächlich so, dass er nur 17 Minuten Zeit hat, um dort an dem Arbeitsplatz zu erscheinen und all diese Tätigkeiten aufzunehmen. Recht so, sagt das LAG, du hast zu wenig Zeit. 17 Minuten sind deutlich zu wenig und über dies hinaus durfte der Arbeitgeber auch keine Dienstanweisung zur Konkretisierung dieser tarifvertraglichen Regelung erlassen. Ja, das LAG möchte aber ganz gerne, dass das Bundesarbeitsgericht sich diese Sache auch noch einmal anschaut und dort quasi als Grundsatz nochmal zur Rufbereitschaft erklärt, was es denn heißt, seine Arbeit aufzunehmen. Wir werden sehen, was das Bundesarbeitsgericht gegebenenfalls daraus macht. Das jedenfalls war das Urteil des LAG Niedersachsen vom 17. Dezember 2025 zum Aktenzeichen 8 SLA 502 aus 25.
Ja, und damit sind wir auch schon wieder durch.
Okay, dann bis nächsten Montag.
Ja, bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.